Deutschlandradio Kultur. Chormusik.
Über 3400 Werke hat Antonio Caldara komponiert und wir kennen heute die wenigsten davon. Das zu ändern ist das Anliegen der Vokalakademie Berlin unter der Leitung von Frank Markowitsch, gemeinsam mit dem Bassano-Ensemble Berlin. Beim Label Rondeau ist als Koproduktion mit Deutschlandradio Kultur eine CD mit Marienkompositionen Antonio Caldaras erschienen. Salve Regina, Musik zum Lob der Maria, heißt sie. Diese CD wollen wir Ihnen in der kommenden halben Stunde vorstellen. Am Mikrofon ist Ruth Jarre und ich begrüße Susanne Fontaine, Professorin für Musikwissenschaft an der Universität der Künste hier in Berlin und Vizepräsidentin der Hochschule, und Frank Markowitsch, seit 2015/16 Professor für Chorleitung in Freiburg an der Hochschule und Leiter der Vokalakademie Berlin. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie beide kommen konnten.
Hallo.
Wir freuen uns auch.
Bevor das erste Stück erklingt, sollten wir Antonio Caldara kurz verorten. Er lebte von 1670 bis 1736. Er war Venezianer. Er wurde dort auch zunächst ausgebildet. Dann war er in Mantua am Hof tätig, später in Wien als stellvertretender Hofkapellmeister unter Johann Joseph Fuchs am Hof Karls VI. Also er war ein Komponist des italienischen Spätbarock, kann man sagen, und doch ungeheuer vielseitig. Und wir wollen jetzt erst einmal das Eingangsstück dieser CD hören, das sozusagen als Ouvertüre auch eine wunderschöne Wirkung hat. Wir hören das Magnificat in D-Moll von Antonio Caldara.
Thank you.
Das war ein Magnificat in D-Moll von Antonio Caldara. Wir hörten es mit der Vokalakademie Berlin und dem Bassano-Ensemble Berlin unter der Leitung von Frank Markovic. Hier in der Chormusik im Deutschlandradio Kultur ist Frank Markovic zu Gast, zusammen mit Susanne Fontaine, die Musikwissenschaftlerin ist und an diesem Projekt, an dieser CD-Veröffentlichung auch beteiligt war. Nun ist ja Caldara ein Komponist, über den wir vielleicht viel wissen könnten, aber doch gar nicht so wahnsinnig viel wissen. Vielleicht erklären Sie uns zu Beginn erst noch mal kurz, wie Ihre Zusammenarbeit entstanden ist, Frau Fontaine.
Herr Markovic hat mich vor einigen Jahren angesprochen, weil er mit seinem Chor der Vokalakademie Berlin ein Scarlatti-Projekt plante und im Zusammenhang dieses Projekts eine Kooperation mit meiner Universität sich überlegt hatte, dass das sinnvoll und gut wäre und mich als Kooperationspartnerin angesprochen. Und wir haben dieses Scarlatti-Projekt vor einigen Jahren auch durchgeführt. Und zugleich gab es ein Symposium, bei dem es darum ging, was das überhaupt für Musik ist. Denn so ähnlich wie bei der Caldara-CD handelt es sich um viele kleine Stücke geistlicher Vokal- oder Vokal- und Instrumentalmusik. Und man weiß heutzutage eigentlich gar nicht so genau, wo man die hinstecken soll, weil der liturgische ursprüngliche Zusammenhang verloren gegangen ist. Das heißt, man kriegt diese Zusammenhänge nur über die Imagination und das historische Wissen in den Kopf. Und real kriegt man es natürlich nicht auf die Bühne und erklingt. Da ist der Ort, das Konzert oder der Tonträger.
Jetzt sind wir hier, Sie sprachen gerade von Scarlatti. Was Sie sagten, trifft genau auch auf Caldara zu, eher im Zusammenhang mit Stundengebeten, was diese CD betrifft. Wir haben jetzt als zweites Stück ein Teil eigentlich eines Magnificats, also aus dem Magnificat-Textablauf, Sushepit Israel, ausgewählt, das doch eine besondere Rolle spielt, dieses Stück, auch im Schaffen von Caldara, weil nämlich, Sie können das gleich noch erklären, Herr Markovic, weil diese Komposition oder das, was wir hören werden, beweist, wie verbreitet eigentlich die Caldara-Musik war, beziehungsweise auch die Musik von Johann Sebastian Bach.
Caldara war ja ein Star in der Zeit, könnte man sagen, sehr bekannt an dem sehr einflussreichen Wiener Hof und eben so umfangreich rezipiert, dass selbst Johann Sebastian Bach zu einem Stück von ihm zwei Violinstimmen geschrieben hat. Man weiß, dass Mozart Kanons umgeschrieben hat von Caldara. Ja, und es ist verwunderlich, dass er so in Vergessenheit geraten ist.
Was glauben Sie denn, Frau Fontaine, woran das im Falle von Caldara gelegen haben kann?
Dieses in Vergessenheit geraten, das hängt natürlich damit zusammen, dass es jetzt, was das geistliche Werk angeht, dass es liturgische Reformen gab und dass es Vorstellungen gab von Kirchenmusik, die in irgendeiner Vorstellung des 19. Jahrhunderts rein sein sollte. Und dass die Referenzmusik für das 19. Jahrhundert, was diese Reinheitsvorstellung entwickelt hat, ist nicht diese Art von Musik, sondern das ist Musik, die man mit Palestrina in Verbindung gebracht hat, den man dann nach seinen eigenen Projektionen weiterentwickelt hat. Und diese Art von Musik, wie Caldara oder Alessandro Scarlatti oder Zeitgenossen das gemacht haben, die wurden als zu opernartig empfunden. Und die erfordern auch, dass man ein Profi-Ensemble hat, dass das singt. Also diese Art von Musik kann nicht vom Kirchenchor gemacht werden und auch nicht vom Laienorchester in der Regel. Das heißt, die hat ihren liturgischen Ort verloren. Das steht in einem ziemlichen Widerspruch zur Verbreitung dieser Musik. Die ist ja nicht im Druck, sondern in Handschriften europaweit verbreitet gewesen. Und überall da, wo Caldara tätig war, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in so einem Archiv zu einem Schloss, zu einer Kirche, dann Sachen in Abschriften erhalten sind. Also hier in Berlin sind es natürlich Abschriften, die in Beständen der Singakademie sind. Und die Hauptbestände der Musik von Caldara liegen in Wien, wo er zuletzt gearbeitet hat.
Thank you.
So schäpiert Israel aus dem Magnificat in C-Dur von Antonio Caldara, ergänzt um Violinstimmen von Johann Sebastian Bach. Frank Markowitsch leitete das Bassano-Ensemble Berlin und die Vokalakademie Berlin. Das ist, Herr Markowitsch, Ihr Ensemble, Ihr Chor.
Ja.
Einer Ihrer Chöre. Wir haben ja eben schon über die Verbreitung dieser Musik gesprochen. Ein Beweis dafür ist, dass sie offenbar ja auch bis zu Johann Sebastian Bach gelangt ist, der sich dann eben bemüßigt gefühlt hat, etwas zu ergänzen. Diese CD folgt sozusagen dem Kirchenjahr, folgt aber auch dem Tagesablauf im Gottesdienst, wenn ich das richtig verstanden habe, und präsentiert sozusagen die Marienfigur auch noch in ihrer Entwicklung. Welche Rolle spielte für die Planung auch diese Figur? Wie würden Sie die Entwicklung dieser Figur, dieser Marienfigur beschreiben, Herr Markowitsch, in der Musik?
Erstmal gibt es diese Faszination für die Figur natürlich, und zwar musikalisch, glaube ich, immer vor allem deswegen, weil die Gefühle, die Maria darstellt, und das ist ja auch das Faszinosum in der kirchlichen Rezeption, sind so urmenschlich, dass sie wirklich zu jeder Zeit komplett nachvollziehbar sind. Also von dieser Freude über die Geburt, von diesem Gefühl, du bist niedrig, aber ich erhöhe dich, und dann über diese Kreuzigung und dann diese Darstellung der Pietà, dieses steht am Kreuz und hat ihren Sohn im Arm und ist verzweifelt und so. Und das ist zu jeder Zeit wirklich jedem nachvollziehbar. Und insofern fällt die Entscheidung nicht schwer, auch wenn es vielleicht ein bisschen anachronistisch ist, heutzutage sich für eine Marien-CD zu entscheiden. Aber uns hat die Arbeit total bestärkt, dass es sich wirklich lohnt, sich damit zu beschäftigen.
Frau Fontaine, Sie haben ja für die CD einen wunderschönen Text geschrieben, der sich eben auch mit dieser Figur der Maria auseinandersetzt im liturgischen Ablauf. Welche Rolle spielt denn diese Figur eigentlich heute?
Oh, also das müsste man natürlich dann Theologen fragen und man würde dann mit Sicherheit von einem Katholischen eine andere Antwort bekommen als von einem evangelischen Theologen. Was man vielleicht immer sagen kann, ist, dass Maria auf keinen Fall angebetet wird und auch nie angebetet wird, sondern sie wird verehrt. Das ist immer ein Unterschied. Und im Himmel der Heiligen hat sie natürlich den allervordersten Platz. Da ist sie schon eine besondere Figur. Sie ist nicht irgendeine Heilige, sondern sie ist unter den weiblichen Heiligen und unter allen Heiligen immer auf Platz 1. Und ansonsten wird sie natürlich als Projektionsfläche benutzt von uns heute genauso wie im 19. und 18. Jahrhundert. Insofern stellt sich die Frage nach der Aktualisierung eigentlich nicht ganz dringend, weil die ist immer da.
Also ist es eigentlich gar nicht anachronistisch, sich mit Maria zu befassen? Musikalisch schon gar nicht.
Nein, höchstens damit, dass man einen Blick entwickelt, wie sich diese Bilder verändern oder dass diese Bilder gemachte Bilder sind von Menschen, die ihre eigene Zeit da drauf projizieren. Wobei das natürlich jetzt von mir ein Standpunkt einer Historikerin ist. Das würden Theologen bestimmt anders sagen.
Wir haben jetzt noch ausgewählt ein A Cappella-Stück. Wie würden Sie das einordnen? Was hören wir da? Tenebrae facti sunt.
Also die Dunkelheit ist das Thema. Also das gehört ja in diese Karwochenliturgie, in der es darum geht, eine Inszenierung für das Verlöschen des Lichts. Des Kerzenlichts im Kirchenraum.
Also wir hören auch sehr, sehr ruhige und lange schwebende Klänge, die genau diese Dunkelheit beschreiben und darstellen. Wir hören, das ist das Besondere, ne? Wir hören die Stimme Gottes immer von zwei Solisten oder zu Anfang Solistinnen gesungen. Also die Stimme Jesu, die klagt um diesen drohenden Tod.
Das ist eine ganz schwierige Aufgabe dramaturgisch, denn Gott kann man nicht sprechen lassen. Und Gott singt nicht auf der Bühne, der ist nicht sichtbar. Und man muss da irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um diesen Einbruch des vollkommen anderen, überirdischen, menschliche Vorstellung überschreitende irgendwie hörbar zu machen. Das ist ja bis Mendelssohn noch ein Thema im Paulus, wo dann vier Soprane, also was wirklich anderes, als man erwartet, die Stimme des Herrn geben. So, und sinnlich machen. Und sowas passiert hier ja auch, indem es immer andere Besetzungen sind und wirklich das, was nicht Gottvater mit dem Rauschebart als reale Stimme hat. Das ist wirklich ein Bruch mit ästhetischer Illusion.
Musik.
Tenebrae facti sunt von Antonio Caldara endet in einer leeren Quinte sozusagen, auch irgendwie ganz überraschend. Wir hörten die Vokalakademie Berlin unter der Leitung von Frank Markovic. Das ist eigentlich ein relativ einfaches Stück. Also es ist homophon gesetzt. Es ist nicht weiter aufregend, was jetzt Harmonik ist, jetzt gar nicht so verschoben und verschroben. Was macht denn dieses Stück eigentlich dann aus? Weil Sie sagten ja auch, alle reagieren auf dieses Stück gerade in besonderer Weise.
Das haben wir uns auch gefragt. Ich glaube, es sind letztlich diese schwebenden Klänge, es sind sehr einfache Klänge. Es ist natürlich es erfordert immer ein hohes Maß an Intonationsgenauigkeit, wenn es um die Darstellung geht. Und ich denke, diese ja dann auch so sehr schönen Klänge zu hören, löst immer bei jedem Zuhörer so dieses Wohlbefinden dann aus. Das ist vielleicht auch in unserer hektischen Zeit irgendwie so.
Wir haben zum Abschluss noch den Schluss des Stabat Mater von Antonio Caldara ausgewählt. Das ist ja dieses mittelalterliche Gedicht, das unendlich viele Strophen hat. Wir beschränken uns jetzt hier auf die letzten beiden. Also das Stabat Mater als mittelalterliches Gedicht hat in diesem Zusammenhang, von dem wir auch gerade schon sprachen, nämlich was die Verehrung betrifft und die Begleitung dieser Figur, ja doch eine wesentliche Rolle gespielt, auch in der Musik. Das heißt, welchen Stellenwert hat es hier bei Caldara?
Also es ist auf jeden Fall eines der verbreitetsten Mariengebete überhaupt. Und es ist für einen Komponisten ein interessantes Stück deswegen, weil es gereimt ist und in Versen geht. Das heißt, ein Musiker hat sich mit einer Strophenstruktur zu beschäftigen, die aber dann durch die verschiedenen Situationen und Gefühlslagen in den vollkommenen Extremen dieser Maria unter dem Kreuz führt. Und das ist natürlich was immer wieder eine Herausforderung war, ob man jetzt genau diesen Schmerz zeigen und abbilden und miterlebbar machen möchte oder ob man sich in eine klassizistische Distanz begibt und dadurch dann in der Musik die Härten des Textes abmildern möchte. So, man könnte durchaus so eine kleine Hörgeschichte von Stabat Mater Vertonungen machen und hätte dann dieses ganze Panorama von verschiedensten Emotionshöhen und Tiefen dabei und auch der Verhältnisse, wie sich die Musik zum Text verhält.
Und wo befinden wir uns hier mit diesem Stück? An welcher Stelle dieses Panoramas?
Also wenn man es vergleicht mit dem heutzutage sicher bekanntesten Stabat Mater, mit dem von Pergolesi, ist man sicher hier in einer der distanzierteren Versionen. Also Pergolesi ist zwar auch von dieser unglaublichen Süße, die zu seinem Erfolg bestimmt beiträgt, hat aber auch die Schmerzen in großer Härte dabei. Und das ist hier durchaus distanziert. Also es ist nicht so, dass man da sozusagen die Wunden Christi miterlebt, was andere Komponisten oder auch sogar Caldara selbst in manchen Stücken auch machen. Aber hier nicht. Christ,
Der Schluss des Stabat Mater von Antonio Caldara war das mit der Vokalakademie Berlin und dem Bassano Ensemble Berlin. Continuo spielten Magnus Andersson Theorbe, James Busch Violoncello, William Witulski Kontrabass und Elina Ahlbach Orgel. Die Leitung hatte Frank Markovic. Musik zum Lob der Maria von Antonio Caldara stand hier im Mittelpunkt der Chormusik heute als CD, eine Koproduktion von Deutschlandradio Kultur und dem Label Rondeau. Ich danke Susanne Fontaine und Frank Markovic, dass Sie hier ins Studio gekommen sind, um uns diese CD ein bisschen ausführlicher vorzustellen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend.